Wir haben hier zwei Verliebte. Sag mir mal, der heiße da Jakob. Und ja, das wird dann wahrscheinlich die Rahel sein. Nun, das Problem ist, die sind irgendwie jetzt, ist zwar nicht ganz biblisch jetzt, aber sie sind ein bisschen weit auseinander. Und wie das so ist bei zwei Verliebten, sie würden gerne miteinander kommunizieren. Würden gerne austauschen, oder? Ihre Herzen austauschen. Und zum guten Glück, oder, haben wir ja heute WhatsApp. Nun, was hat das jetzt mit unserer Botschaft zu tun? Wir haben ja auch zwei, die einander gern haben. Wir haben Gott, der uns erschaffen hat, uns liebt und so geliebt hat, dass er seinen geliebten Sohn für uns hingegeben hat. Und das sind wir. Und wenn wir das erlebt haben, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind und neues Leben haben und er unser Leben total verändert hat, dann wollen wir doch diese Liebe ihm auch entgegenbringen. Und so finde ich dieses Bild von den beiden Verliebten immer sehr schön. So sollte diese erste Liebe doch auch bei uns da sein, dass wir diese Liebe in unserem Herzen haben. Von Seiten Gottes ist sie da. Und nun, wie das eben bei Verliebten ist, man möchte kommunizieren. Und nun ist die Frage, wie läuft das genau bei Gott? Ich habe dazu eine Stelle aus 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16, die ich als Grundlage hinlegen möchte. Paulus schreibt dort dem Timotheus: Von Kindheit an bist du in den Heiligen Schriften unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben oder eingehaucht oder Gott gehaucht und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Soweit diese Schrift, wahrscheinlich vielen bekannt, diese Kernschrift, in welcher der Paulus darlegt, was die Grundlage, was die Bedeutung der Heiligen Schrift oder Heiligen Schriften ist, nämlich der Bibel, dem Wort Gottes, so wie wir es heute haben dürfen. Und ich möchte ein bisschen aufzeigen, wie es denn überhaupt jetzt zu dieser Schrift gekommen ist. Ausgangsbasis ist immer unser Gott, unser dreieiniger Gott. Gott ist Gott Vater, er ist Gott Sohn, er ist Gott Heiliger Geist. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Das Wunder der Menschwerdung Gottes, damit er sein heiliges Leben für uns hingeben konnte. Und er ist das lebendige Wort Gottes. Wenn wir das anschauen in Johannes 1,1, dann lesen wir, am Anfang war das Wort. Oder der Ausdruck Gottes, im Griechischen heißt es das Logos, ist ein bisschen mehr als nur unser deutscher Begriff Wort. Es heißt, wie der ganze Ausdruck Gottes, das, was wir von Gott wahrnehmen können. Er ist also dieses Logos, dieser Ausdruck, das wahre Wort Gottes. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Er, das lebendige Wort Gottes. Nun hat Gott sich eine Reihe von verschiedenen, ich sage jetzt dem bewusst, Schriftpropheten bedient. Menschen, welche mit Gott gewandelt sind. Menschen, zu denen Gott gesprochen hat durch den Heiligen Geist. Und wir sehen das hier angedeutet, der Heilige Geist hat diese einzelnen Personen inspiriert. Er hat ihnen mitgeteilt, mitgegeben, was Gott uns sagen wollte. Wir haben das vorhin ja gelesen von diesem, jedes Wort ist, im Griechischen ist es Theopneustos, Gott eingehaucht. Gott hat durch den Heiligen Geist, also direkt zu diesen einzelnen Schriftpropheten gesprochen. Moses, Samuel, David und so weiter, Neuen Testament, Matthäus, Markus, Paulus. Das Spannende ist aber, es ist nicht einfach ein Diktat, sondern Gott hat die Umstände, die Persönlichkeiten immer berücksichtigt. Und so sind die einzelnen Schriften in ihre Zeit hinein geschrieben worden, mit dem Charakter, mit den Eigentümlichkeiten des Schreibers, und trotzdem ist es genau Wort Gottes. Das ist ein absolutes Wunder. Und diese Schriften, die ja über eine Zeitspanne von etwa, wer kann das sagen? Ja, 1500, 600 Jahren. Über diese Zeitspanne hinweg sind verschiedene Schriften so entstanden. Und wer die Bibel mal ganz durchgelesen hat, merkt, da ist ein roter Faden drin. Es passt alles zusammen. Und so würde jegliches Argument, oder, das irgendwie kommt, sagt, ja, die haben sich halt untereinander abgesprochen, damit das da so rauskommt, ist ein bisschen schwierig, oder? Bei dieser Zeitspanne. Nebst dem, dass zum Teil zur gleichen Zeit an ganz verschiedenen Orten geschrieben worden ist und die auch nicht zusammenspannen konnten. Zumal ja das Internet noch nicht da war, oder? Also, das heißt, Gott hat hier übernatürlich eingegriffen, um uns sein Wort zu geben, seine Botschaft, seinen Liebesbrief. Das ist das, was wir hier feststellen. Und der zweite Petrus, oder im zweiten Petrus schreibt er Petrus dann, denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist, hier in dieser Übersetzung steht, getrieben oder gedrängt, oder geführt haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Im Auftrag Gottes. Es war auch nicht gerade so, dass sie sagen konnten, okay, heute habe ich jetzt gerade Lust, jetzt schreibe ich mal wieder was. Sondern es war wirklich ein Drängen des Geistes Gottes. So wie der Paulus manchmal auch geschrieben hat, mich drängt es. Ich muss. Es ist einfach so, dass es eine Option ist. Und trotzdem sehen wir den einzelnen Charakter, wie er hervorkommt. Das für sich ist ein Wunder. Und Gott hat darüber gewacht, nicht nur bei der Entstehung, sondern über all diese Jahrhunderte. Und das ist eine absolut faszinierende Geschichte, wie wir heute die Bibel haben, das geschriebene Wort Gottes. Wie viel Mal wurde es verbrannt? Wie viel Mal wurde es bekämpft? Wie viel Mal wurde dagegen geschrieben? Wie viel Mal wurde von Philosophen gesagt, das ist jetzt dann eh tot und veraltet? Und welches Buch wird heute in die meisten Sprachen übersetzt? Die Bibel. Es gibt kein anderes Buch, das in so vielen Sprachen übersetzt ist. Von den 6.000, bis mehr als 6.000 unterschiedlichen Sprachen, die wir kennen, haben wir die Bibel in circa 1.600 Sprachen übersetzt. Das ist doch ein Wunder. Da hat Gott seine Hand darüber gehalten. Nun, die Idee ist eben, dass diese Bibel nicht irgendwo in einem Regal steht, oder, und irgendwie ein bisschen verstaubt und dann vielleicht am Sonntag holt man sie mal kurz hervor, sondern dass wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Dass wir uns Zeit nehmen und das lesen und auf uns wirken lassen. Nun ist es aber so, das Wort Gottes ist nicht einfach wie ein anderes Buch. Oder wenn jemand da meine Informatikbücher lesen muss, oder, dann ist das halt nicht gleich. Dann liest er das einmal und ist froh, wenn er es gelesen hat. Oder? Und da ist die Frage, welches Buch habt ihr schon mehr als einmal gelesen? Das sind wahrscheinlich ganz wenige, die müssen dann wirklich gut gewesen sein. Wie viele Mal haben wir die Bibel gelesen? Hoffentlich viele Mal, oder? Das heißt, es ist eben ein ganz spezielles Buch. Nun, damit wir das aber verstehen können, brauchen wir einen der Autoren der Bibel. Wir haben nämlich gesehen, die Bibel hat nämlich zwei Autoren. Einen menschlichen Autor, zum Beispiel Paulus in den Pauli-Briefen, und den göttlichen Autor, den Heiligen Geist. Damit wir das nun verstehen, benötigen wir den Heiligen Geist. Und hier muss er uns erleuchten. Das sind zwei verschiedene Begriffe, oder? Wir sehen, inspirieren war die Inspiration, damit sie schreiben konnten, was Gott wollte. Die Erleuchtung ist, dass Gott dir Licht gibt, geistliches Licht, um die Worte auch geistlich zu verstehen. Und wenn ihr zum Beispiel dann mal so, in einem Theologiestudium muss man dann eben solche Sachen lesen, bei denen man manchmal den Kopf schüttelt. Menschen, die die Bibel studieren, aber ohne den Geist Gottes und dann auf völlig andere Ansichten kommen. Man den Eindruck hat, oh meine Güte, die sehen da irgendwelche Mythen, die sind da irgendwann mal erfunden worden. Aber dass wirklich das Geschichte ist, die Gott geschrieben hat, mit Menschen, die wirklich gelebt haben. Nein, also das mit Adam und Eva und mit Noah, um Himmels Willen, oder? Das kann man nur verstehen geistlich, wenn man eben erleuchtet ist. Es braucht die Wirkung des Heiligen Geistes, damit wir das überhaupt aufnehmen können. 2. Korinther 4 sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Er hat es in unseren Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dass wir erleuchtet werden und sehen, dass wir die Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen, aber auch das, was er für uns hat. Und somit und nur so wird eben dieses Wort ein lebendiges Wort. Das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist ist ein Buch wie jedes andere. Der Buchstabe ist dann ein Buchstabe, der nur tötet, der nichts bringt. Aber wenn es kombiniert wird mit der Wirkung des Heiligen Geistes, dann wird es eben lebendig, wie das Hebräer 4 auch klar ausdrückt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Lebendig und wirksam kann es nur werden, wenn du dein Herz öffnest und sagst, Herr, da bin ich. Ich will, dass du an mir wirkst. Weil ich kann es ja sowieso nicht, oder? Kann jemand von euch geduldiger werden? Kann er das selber machen? Geht doch nicht. Ihr könnt noch so viele Bücher studieren über Geduld, wenn da einer ist, der dich total nervt, oder? Dann ist es vorbei mit all der Wissenschaft von der Geduld, oder? Da braucht es göttliches Wirken, göttliche Kraft. Und durch sein Wort und durch den Heiligen Geist wirkt er das in uns. Und dann wird dieses Wort eben lebendig. Und das ist das, was der Herr bei uns möchte. Er möchte, dass wir wirklich diese Zeit nehmen, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen. Gemeinschaft mit Gott heißt also auf der einen Seite, wir hören zu, was hat Gott uns schriftlich offenbart. Das ist die Basis, auf dem stehen wir. Dann im Gebet reden wir zu ihm. Im Gebet bringen wir ihm alles. Im Gebet loben wir ihn, beten wir ihn an, sagen wir Dank für alles, bitten wir auch, machen Fürbitte. Und dann hat Gott natürlich noch verschiedene Weise, wie er zu uns reden kann. Aber er wird nie etwas sagen, das im Gegensatz ist zu dem, was im Wort Gottes ist. Das ist ganz wichtig. Manchmal gibt es so Situationen, bei jemand kommt, ja, ich habe ganz klar gehört, Gott hat mir gesagt, ich soll das und das tun. Irgendjemand habe ich jetzt so in Erinnerung. Ich muss jetzt wieder zurück in die USA. Niemand von den Bekannten rundherum, der Geschwistern, hat das so gesehen. Alle haben gesagt, nein, im jetzigen Moment ist das nicht gut, weder für dich noch für das Kind. Wir denken, es ist nicht, nein, Gott hat mir das gesagt. Ist dann gegangen und hat sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Oder andere Themen. Wichtig ist immer, dass wir gegründet sind im Wort Gottes. Dann sind wir in der Gemeinschaft eben mit den anderen Gläubigen. Und da redet Gott eben durch das Wort, in vielen Situationen eben auch durch Geschwister, die da sind, miteinander da sind, natürlich durch Eindrücke, manchmal auch ganz direkt, dann ist es ganz klar, Gott hat verschiedene Wege, Gott ist ein kommunikativer Gott, wie er mit uns spricht. Aber die Basis ist immer die Bibel. Und je besser wir hier gegründet sind, umso besser werden wir andere Stimmen unterscheiden können. Es gibt nämlich sehr viele Stimmen in der Welt, die auf uns eindringen. Und der Jesus hat selbst gesagt, oder, wenn ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn ein anderer kommt, werden sie merken, halt mal, das ist irgendwie nicht die Stimme des Herrn. Da stimmt etwas nicht, oder? Je besser wir also die Stimme des Herrn hören, umso besser werden wir das unterscheiden können von anderen Stimmen. Ich möchte auf einen Aspekt, oder einen jetzt herausnehmen, man kann ja das nie alles erschöpfend bringen, oder? Sonst sind wir dann am Abend noch dran, da bist du, glaube ich, eigentlich ganz einverstanden, oder? einen Aspekt, den ich herausnehmen möchte, warum sollen wir uns Zeit nehmen für das Wort Gottes? Ich habe den Titel genommen, Gott schauen. Wir haben das auch in den Liedern zum Ausdruck gebracht. Wir bringen es immer wieder zum Ausdruck. Wir möchten eigentlich mehr von Gott sehen. Wir möchten noch seine Herrlichkeit mehr sehen können. Und dazu habe ich einen Vers aus 2. Korinther 3, 18. Paulus spricht hier und sagt, wir alle aber. Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3, 18 ist das. Paulus drückt hier das aus, dass wir, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dass dann wie eine verwandelnde Wirkung da ist. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Leute, die so immer vor dem Buddha sind, oder, und der Buddha anschauen, dann verwandeln die sich auch in eine Buddha-Statue, oder? Also wir haben da irgendwie so die... Und wir möchten Jesus anschauen, wir möchten ihn sehen, wir möchten die Herrlichkeit Gottes sehen, damit das uns prägt, damit wir, oder besser gesagt, dass der Heilige Geist Gott in uns Veränderung bringen kann. Das ist eigentlich die Botschaft, oder, die wir haben. Er verändert uns. Er sagt einfach, gib mir dein Herz, mein Kind. Wir sollen nur das Herz ihm geben, uns ganz öffnen, und wenn wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes, dann werden wir ihn immer besser kennenlernen, werden immer mehr Facetten von ihm dort erfahren, wie Gott ist, seine Eigenschaften, sein Umgang, seine Weisheit. Wenn wir Jesus betrachten, wie er umgegangen ist, muss immer wieder staunen. Die Gegner haben gedacht, so, jetzt haben wir ihn. Mit dieser Frage wegen dem Steuernzahlen zum Kaiser, da haben wir ihn drin. Ist ganz gleich, wer antwortet, wir haben ihn. Sagt er, jawohl, zahlt dem Kaiser Steuern, dann haben wir alle Juden gegen ihn, oder? Sagen wir, nein, nein, dem Kaiser keine Steuern, dann haben wir den Kaiser gegen ihn. Und der war so, diese Antwort war so weise. Oder gebt mir eine Münze, wessen Bild ist da? Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Und dann kommt das andere. Aber Gott, was Gottes ist. Und wenn wir uns anschauen, wir sind im Bilde Gottes gemacht. Er wollte ihnen ganz klar sagen, hey, ihr seid im Bilde Gottes gemacht. Weshalb gebt ihr euer Leben, euch selbst nicht Gott hin? Eine Weisheit, die alles überragt, bei der ich immer wieder sagen muss, Herr, ich gebe immer wieder Situationen, da fehlt einfach die Weisheit. Da habe ich wie keine Antwort. Vielleicht dann irgendwann ein bisschen nachher kommt, oh ja, ich hätte ja das wagen können. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte, dass wir immer mehr Gott selbst kennen und er uns dabei verändern kann. Der zweite Aspekt, den ich hier beleuchten möchte, in die Bestimmung Gottes kommen. Ich habe dazu einen Vers, ist so in den letzten, sage ich mal, 1,5 Jahren, das ist ein bisschen ein Lieblingsvers geworden von mir, Epheser 2, 10. Da spricht Paulus, denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, bei der Neugeburt, damals, als wir geglaubt haben, unser Leben hingegeben haben. Und jetzt sagt er, damit wir die guten Taten ausführen, ich habe jetzt mal das ein bisschen freier noch übersetzt in Klammern, die guten vorbereiteten Lebenswege gehen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Epheser 2, 10. Was heißt denn das? Die erste Frage ist natürlich, glaubst du, dass Gott einen Plan in deinem Leben hat? Glaubst du das? Hä? Ja. Das ist doch toll, oder? Das heißt, wir sind jetzt da, wir wissen doch gar nicht, wie lange wir noch hier sind, oder? Rein theoretisch könnte uns der Herr heute Nachmittag abberufen, oder? Das wäre kein Problem. Also wir wissen nicht, wie viel das noch da ist, oder? Aber wir wissen, dass dieser Weg, der noch vor mir ist, hat Gott einen Plan für dich. Er möchte mit deinem Leben und durch dein Leben andere segnen. Er möchte dich zum Segen setzen. Und dann gibt es einen Moment, wo du vielleicht sagst, ja gut, vielleicht der andere, oder? Der ist mehr begabt. Oder ich, du meine Güte, was habe ich schon alles verbockt? Das geht gar nicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Genau das will der Feind. Er will einem fertig machen. Er will einem wirklich sagen, hey, du nicht, weißt, das gilt für alle anderen. Aber du mit alle, also mit deiner Geschichte, vergiss es, oder? Oder du hast ja gar keine Gaben, oder? Das sind alles Einflüsterungen. Und jetzt, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, wenn wir in sein Wort schauen, da sehe ich keine Hinweise, die sagt, es gibt da noch Unterschiede, die einzelnen ja, die anderen nein, sondern jeder ist gerufen. Für jeden hat Gott einen Plan. Alle haben Gaben erhalten. Wenn du dein Leben dem Herrn übergeben hast und er in dir Wohnung genommen hat und der Heilige Geist in dir ist, dann hast du Gaben. Gott hat sie dir gegeben. Nicht, weil es von dir und von deinem Naturell oder Natürlichen her da ist, sondern weil es übernatürlich von Gott herkommt. Und Gott hat mit diesen Gaben und mit deinem Leben einen Plan. Er will, dass du dein Leben für ihn einsetzt, wo immer du bist. Sei es in der Familie, sei es im Beruf, sei es in der Gemeinde, sei es in einem Werk für den Herrn, wo immer er dich dann auch hinstellt. Und das ist das, was ich selbst erleben durfte, das, was ich immer wieder erleben und sehe. Gott ist derjenige, der führt. Es ist nur der Glaube, der da ist, sagt, Herr, ich glaube, ich vertraue, weil Glauben ist Vertrauen. Das ist das Sagen, Herr, jawohl, ich weiß, du kannst es. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Du kannst doch mit unserem Leben etwas tun. Und manchmal sagen wir, oh nein, da in dieser Schweiz, da ist sowieso alles zu und so, da läuft eh nichts mehr geistlich. Habe auch schon gehört, oder? Das ist alles Unsinn. Gehen wir in ein anderes Land, das ist nicht besser. Ja, ich meine, in Südamerika zum Beispiel, da kann man sofort über den Glauben reden. Aber das heißt gar nicht, dass da viel mehr sage ich mal, wirklich dann auch an Basis da ist. Sondern vielfach wird dann gesagt, ja, das, aber nachher läuft gar nichts. Sagt man ja halt mal, dann habe ich dann schon lieber die gerade schon Nein sagen, da weiß ich, wo ich bin, oder? Ja, nein, das ist doch viel, viel besser, als wenn er immer nur Ja sagt und am Schluss meint er eigentlich Nein, oder? Also was ich sagen will, ganz unabhängig, in welcher Gesellschaft wir sind, unabhängig in welcher Zeit, Gott wirkt. Gott baut seine Gemeinde, bis er kommt. Und er will dich und mich benutzen. Damit das aber funktioniert, will er, dass du dich mit ihm beschäftigst. Oder wenn wir, sage ich mal, 100% Zeit. Wir wissen, einen Teil der Zeit brauchen wir zum Schlafen, zum Essen, zum Ausruhen. Dann haben wir eine Zeit, die brauchen wir vielleicht dann in der Arbeit, wo immer wir sind. Und jetzt haben wir eine Zeit, über die wir verfügen können. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Zeit? Was machen wir? Zeit, das ist ein Schatz. Und irgendwie scheint es, je älter man wird, dass das irgendwie wie schneller läuft. Ich weiß auch nicht warum. Oder? Aber das ist ein komisches Phänomen, oder? Also, ihr Jungen, das ist toll, oder? Eure Zeit läuft ein bisschen langsam. Also, das heißt, wir haben diese Zeit, und diese Zeit ist kostbar. Kauft die Zeit aus, hat doch der Paulus geschrieben, oder? Epheser 4. Kauft eure Zeit aus. Nutzt diese Zeit. Und wenn wir jetzt schauen, oder? Die Jünger mit Jesus, da hat er immer wieder Momente gesagt, jetzt haben wir genügend gearbeitet, kommt zurück, wir ziehen uns jetzt zurück. Irgendwann einen einsamen Ort. Und das ist genau das, was wir benötigen. Immer wieder diese Momente, bei denen wir uns zurückziehen von aller Aktivität. Man kann auch in der Gemeinde oder für den Herrn sich verlieren in Aktivität. Das möchte Gott gar nicht. Er möchte, dass wir immer wieder diesen Rückzug haben, diese Gemeinschaft mit ihm. Er wünscht sich die Gemeinschaft. Gemeinschaft, bei dem du ganz allein mit dem Herrn diese Gemeinschaft pflegst. Diese Gemeinschaft ist genährt durch das Wort Gottes. Wort Gottes ist die Nahrung, die geistliche Nahrung, die wir dann aufnehmen. Das Gebet, bei dem wir austauschen. Und dann kommt vielleicht gute Literatur, die das noch ergänzen kann. Aber diesen Raum, sucht den, kämpft um den. Ich bin vom Naturell her auch eher jemand, der aktivitätsorientiert ist. Und ich muss sagen, ich muss immer wieder kämpfen dafür, dass ich sage, so jetzt nehme ich mir diese Zeit, wo ich mich einfach, ich habe eine ganze Pendenzenliste, oder? Das. Und immer wieder einen Haufen Ideen, oder? Das ist eben das Verrückte, wenn man viele Ideen hat, dann wächst immer die Pendenzenliste noch dazu. Aber einfach sagen, Herr, so jetzt lege ich die wieder mal dir hin, jetzt komme ich wieder zur Ruhe vor dir. Und ich freue mich einfach am Wort Gottes. Freue mich zum Beispiel an dem Buch Esther. Habt ihr das mal gelesen da letzthin mal? Oder wenn ihr das lest, das Buch Esther, das ist einfach so eine fantastische Geschichte, oder? Und einfach die ganze die Dramaturgie, wie das aufgebaut ist, einfach wirklich fantastisch, oder? Also man kann sich wirklich freuen, oder, am Wort Gottes. Und gleichzeitig eben ist es diese Gemeinschaft. Und er möchte damit dich vorbereiten, damit du in diese Bestimmung hineinkommst. In das, was er für dein Leben will. Und damit du gegründet bist, dass nicht irgendwo irgendein Wind von der unterschiedlichen Lehre daherkommt und du dann wie so hin und her gehst, sondern ganz ruhig stehst. Auf dem, was der Herr geoffenbart hat. Nicht so schnell ins Boxhorn jagen lassen. Ganz ruhig stehen und dann in dieser Bestimmung weitergehen können. Das nächste ist das, was bereits Josef euch vorgelesen hat. Psalm 119. Psalm 19 ist der Psalm der Schöpfung und des Wortes Gottes. Psalm 119 ist der Psalm des Wortes Gottes. Übrigens der längste Psalm. Ich frage jetzt nicht, wie viele Verse er hat. So abfragen. He. Ist aber relativ einfach. Oder das Alphabet, das ist schön nach dem Alphabet. Das heißt, man hat dann Verse, acht Verse. Und diese acht Verse fangen alle mit dem ersten Buchstaben an, mit Aleph, oder die ersten acht, und dann mit Bet, Gimel und so weiter, einfach mit dem hebräischen Alphabet. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, das sind ja alles Konsonanten, mal 8, 176. Ja? Also, so kann man das sich merken. Gut, und da ist zum Beispiel das Vers 99 bis 100, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Gesetz meint hier Unterweisung. Und ihr habt vielleicht schon das Wort Tora gehört. Tora, schon mal gehört? Das sind die ersten 5 Bücher Mose, nennt man die Tora. Unterweisung, das ist eigentlich die Unterweisung Gottes. Wir haben manchmal so mit Wort Gesetz, oder? Oh, Gesetz, oh, nein, wir sind unter der Gnade, kein Gesetz, oder? Aber das meint Unterweisung. Oder? Und wenn wir gerade das mosaische Gesetz ja sehen, oder? Dann sehen wir, das mosaische Gesetz ist ja ein, der Paulus sagt, ein Pädagoge. Oder manchmal in alten Übersetzungen heißt es auch Zuchtmeister, oder? Das kennen wir aber heute nicht mehr. Heute redet man, eben, ich bin auch so ein Pädagoge, oder? Also wenn man mehr Zuchtmeister sagen würde, würden sich vielleicht die Studenten bedanken, oder? Aber das heißt, ein Pädagoge ist jemand, der jemanden erzieht oder auf ein Ziel hinführen möchte. Und so ist das Gesetz ein Pädagoge, der auf das Ziel hinführt. Und das Ziel ist Jesus Christus. Das ist das, was Paulus im Galaterbrief auch darlegt. Und alles im Gesetz zeigt auf Jesus. Alle, zum Beispiel 3. Mose oder die ersten Gesetze dort über die Opfer, alle verschiedenen Opfer. Jedes Opfer zeigt uns einen Aspekt vom Opfer Jesu Christi, als Beispiel. Also so zeigt alles auf Jesus hin. Und so ist eben das Wort Gesetz, eben muss man so richtig verstehen, als Weisung Gottes, Gedanken Gottes. Es füllt mein Denken den ganzen Tag, hat hier der Psalmschreiber geschrieben. Wir wissen hier nicht, wer es ist, ob es David war, es ist nicht überschrieben. Und jetzt sagt er, mehr als meine Feinde macht es mich klug, denn es ist für immer bei mir. Dann mehr als alle meine Lehrer begreife ich, weil ich bedenke, was dein Gebot mir sagt. Und mehr als die Alten kann ich verstehen, denn ich achte stets auf dein Gebot. Er macht hier einen Vergleich. Und was ich damit eben jetzt als dritten Punkt mitgeben möchte, das Wort Gottes gibt Weisheit. Wir kennen ja den Unterschied, oder, zwischen Wissen. Wissen ist einfach Faktenwissen. Da haben wir heute ja zum guten Glück Wikipedia, oder? Das kann man immer abfragen. Da ist das Wissen vereinigt. Also Wissen kann man abfragen. Dann gibt es aber noch das Know-how, oder? Das Wissen, wie machen. Oder wir reden heute natürlich in der Schule auch von Kompetenz. Auch schon gehört? Die kleinen Kinder haben, ich habe gerade gestaunt, oder? Dass unser Kleiner dann bereits schon im Kindergarten Kompetenzraster, oder? Was die da alles für Kompetenzen haben müssen. Also das ist wirklich sehr erstaunlich, oder? Und Kompetenz heißt ja eigentlich eben nicht nur das Wissen haben, sondern auch, sage ich mal, den Willen, das dann einzusetzen am richtigen Ort und das auch umsetzen oder anwenden können. Oder? Das ist Kompetenz. Aber Weisheit ist nochmals etwas anderes. Weisheit ist nämlich das Erkennen des richtigen Momentes, wenn ich was sagen oder tun soll. Also nicht nur, dass ich es kann, das ist eine Sache, das kann man lernen, das ist Handwerk, oder? Aber dass ich jetzt im richtigen Moment die richtigen Worte habe, dass ich im richtigen Moment eben die Hilfestellung gebe oder was immer auch, das ist Weisheit. Weisheit ist somit auf einer anderen Ebene. Weisheit enthält natürlich Wissen, oder? Das ist ein Teil. Enthält auch Kompetenz, oder? Das gehört dazu. Aber es ist mehr. Oder es gibt manchmal Leute, die sind einfach super gescheit, oder? Aber die bringen sie auf den Boden, oder? Weil ihnen die Weisheit irgendwie fehlt. Und genau das ist das, was uns hier dieser Psalm sagt. Wenn du das Wort Gottes studierst, aufnimmst, dich damit beschäftigst, dann wirst du Weisheit erhalten. Weisheit, welche dich in einem feindlichen Umfeld eben geistlich siegen lässt. Und wir sind in einem geistlich feindlichen Umfeld. Alles andere wäre Augenwischerei. Wir sind hineingestellt als Schafe unter Wölfen. Das, was Jesus gesagt hat. Wir sind in einem feindlichen Umfeld. Also brauchen wir doch die Weisheit Gottes. Wie müssen wir umgehen? Wie sollen wir zum Beispiel uns verhalten oder wann sollen wir was sagen, gerade im ganzen Thema Gender? Aber sicher auch schon beschäftigt hier, oder? Also dieses Thema Gender, nur mal eine kleine Klammerbemerkung, das könnte uns in der nächsten Zeit noch echt bedrängen. Also das einfach als ein Thema, bei dem es genau darum geht, der Herr möchte es durch das Wort weiser machen. Das, was hier im Gender als Feindschaft entgegenkommt. Gender-Ideologie, ja, um das noch korrekt zu sagen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte dich aussenden in diese Welt, in der Familie, wo immer du bist, und dass du weise handeln kannst. Weise heißt eben genau so, wie auch Gott das möchte. In der Situation, damit du für andere schlussendlich ein Segen bist. Er will dich zum Segen setzen. Nun gibt es viele Möglichkeiten, wie man ja, Gottes Wort aufnehmen kann. Ich möchte einfach ein paar Ermunterungen geben. Und wahrscheinlich eben seid ihr auch sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Was ich sehr schätze und immer geschätzt habe, sind zum Beispiel Studienbibeln. Wer hat eine Studienbibel, wenn man so mal fragen darf? Ja, doch, einige. Oder Studienbibeln helfen, geben zusätzliche Erklärungen, sonst muss ich vielleicht noch einen zusätzlichen Atlas haben oder sonst Materialien, um gewisse Sachen nachzuschauen. Eine Studienbibel hilft einem, bestimmte Sachen bereits schon aufzuzeigen, zu erklären. Aber man muss immer gut unterscheiden, oder? Was ist dann Bibeltext und was ist Erklärung? Oder Erklärung ist nicht göttlich inspiriert. Ja, das ist auch wichtig. Auch wenn es einen noch so begnadeten Bruder ist. Also das muss man immer unterscheiden. Und wir Menschen in unserer Erkenntnis, oder? Wir erkennen es immer Stückwerk. Das heißt, niemand von uns hat alles hundertprozentig richtig erkannt. Wir sind alle mit Fehlern behaftet. Das ist auch wichtig, oder? Dass wir das wie die Grenzen sehen. Das Wort Gottes selbst ist unfehlbar. Wir in der Interpretation, wir fehlen oft. Oder? Einfach, dass wir wie sehen, okay, also soll niemand kommen und sagen, ich habe die Bibel hundertprozentig verstanden und so wie ich das sehe, ist es genau richtig. Also das dann haben wir ein Problem, oder? Das wäre dann eben nicht weise. Oder weise ist eben erkennen, wo sind unsere Grenzen. Das hat Gott extra so gemacht, da bin ich überzogen. Damit niemand sich eben zum Papst macht, oder? Sondern dass wir alle, wir sind Geschwister, wir brauchen einander. Und manche haben eine Sache besser erkannt als andere. Das ist einfach so. Und das dürfen wir auch so annehmen. Aber wichtig ist, dass wir vielleicht eben nebst der Bibel, die wir haben zum Lesen, vielleicht so eine Studienbibel haben. Sag, jawohl, so eine Studienbibel. Ich habe jetzt hier eine eingeblendet, ganz neu, aber es ist jetzt einfach ein Beispiel, die habe ich jetzt für euch gekauft, finde ich sehr gut aufgemacht, sehr ausgeglichen jetzt auch von den Themen, wie sie das darlegen. Aber da gibt es natürlich eben noch andere. Dann dass man auch ein bisschen eine Ahnung hat, ja, was gibt es denn für Übersetzungen? Oder wenn wir ja jetzt vorhin gesehen haben, Gott hat die einzelnen Autoren inspiriert. Und die haben in ihrem Kontext geschrieben vor vielen Jahren. Also Mose hat 3.500 Jahre früher gelebt, oder? Und das Alte Testament eben wurde ja in Hebräisch geschrieben, ein kleiner Teil noch Aramäisch. diese Sprache muss ja jetzt übersetzt werden, oder, ins Deutsche, damit wir das lesen können. Das ist ja das, was Luther, oder, und die Reformatoren wieder hervorgebracht haben. Übrigens etwas, das im Altertum eigentlich absolut klar war, kein Problem war. Oder im Altertum war absolut klar, dass man die Bibel übersetzen muss. Deshalb wurde ja die Bibel vom Hebräischen ins Griechische übersetzt, 250 Jahre vor Christus, oder? Und auch später die sogenannte Vulgata, vielleicht auch schon gehört, die lateinische Übersetzung, die der katholischen Kirche langsam lange die Bibel war, das war ja auch eine Übersetzung ins Lateinische, in die Sprache, die man eben gesprochen hat, damals, oder? Etwa 400 nach Christus. Das heißt, im Altertum war es eigentlich absolut klar, dass man Bibeln übersetzt in die Sprache, in der man auch redet. Und leider eben im Mittelalter wurde das dann unterdrückt und dann wurde aber dann mit Luther, auch mit Zwingli, oder Zwingli hatte auch eine Übersetzung gemacht, wurde dann die Bibel wieder übersetzt. Aber jetzt alle die, die mehrsprachig unterwegs sind, wissen, jede Übersetzung, also manche scharfe Zungen sagen, jede Übersetzung ist eine Lüge, weil sie eben nicht hundertprozentig das übersetzen kann, was eigentlich steht. Also was ich sagen will ist, wenn ich übersetze, dann interpretiere ich auch. Das geht gar nicht anders. Also alles andere wäre falsch. Deshalb ist zum Beispiel eine konkordante Übersetzung, bei welcher man jedes Wort genau gleich übersetzt, das geht gar nicht. Die kommt falsch raus. Deshalb ist diese sehr schief. Wer kennt die konkordante Übersetzung? Ja, also ziemlich schiefe Übersetzung, jetzt aus meiner Sicht. Also das heißt, man muss auf der einen Seite, wenn ich jetzt eine Bibelübersetzung nehme, muss ich wie wissen, was ist denn jetzt das für eine Bibelübersetzung? Wer hat das übersetzt? Mit welchem Ziel? Weil die Übersetzer haben ja auch dann ein bestimmtes Ziel. Die haben eine bestimmte Gruppe dann vor sich. Und so gibt es dann eben die grundtextnahen Übersetzungen, ich habe hier einfach mal drei aufgeführt, und die, die eher freier übersetzt sind, man sagt dann kommunikative Übersetzung. Und ich sage dann immer gern, nehmt doch eine grundtextnahe Übersetzung als eine und noch eine Zweitbibel, ebenso eine kommunikative Bibel. Dann gibt es ja eben auch im Internet da diese Apps, man kann also immer auf dem Handy x Bibelversionen mitnehmen, eben zum Beispiel die Bibel kann man so runterladen oder eben auch hören. Gerade Luther 2017 gibt es als Hörbuch, sehr gut aufbereitet wie als Hörspiel. Kann man das überall anhören. Dann können wir jetzt doch das Clip anzeigen von der vom Bible College, St. Gallen Bible College, was natürlich auch eine Gelegenheit ist.
Das Bible College St. Gallen ist eine Initiative der Pastoren und Leiter der Evangelischen Allianz St. Gallen. In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum für Theologie und Leiterschaft ISTL Zürich. Das Bible College hat das Ziel, alle aktiv Mitwirkenden der Kirchen im Glauben zu stärken, sowie biblische Erkenntnis und relevante Kompetenzen für die Praxis zu fördern. Gemeinsam unterstützen wir die lokalen Gemeinden in der Erfüllung von Jesu Auftrag. In einem Dreijahreszyklus bietet das Bible College in jedem Semester unabhängig belegbare Module aus den Bereichen der Bibelkunde, praktischen Theologie und Gemeindepraxis an. Die Bibelkunde hilft Ihnen, die Jahrtausende alten Texte der Heiligen Schriften in ihrem geschichtlichen Kontext zu verstehen und für das heutige Leben gewinnbringend anzuwenden. In der praktischen Theologie beschäftigen Sie sich mit Gottes Heilsplan sowie Auftrag, Aufbau und Sendung der christlichen Gemeinde. In den Modulen der Gemeindepraxis, wie zum Beispiel die K5 Leiterschaftsschulung, begleitet Sie ein Mentor Ihrer lokalen Gemeinde in der Berufung, Planung, Ausübung sowie Entwicklung eines konkreten Dienstes. Das Bible College St. Gallen steht für alle an der Bibel und der Ortsgemeinde Interessierten offen. Es ist keine Vorbildung notwendig, ein Einstieg ist in jedem Semester möglich. Schauen Sie sich auf der Homepage www.bc-sg.ch um und melden Sie sich noch heute für einen nächsten Kurs an.
Gut, wir haben bereits gestartet jetzt mit diesem ersten Semester. Im Bibelkunde habe ich eine Klasse jetzt von 18 und wir haben einen Samstag schon gemacht. Jetzt habe ich so gedacht, für Latecomers, also Leute, die jetzt sagen, oh, da möchte ich doch noch dabei sein, die könnten sich jetzt noch anmelden, oder? Und sonst halt dann im nächsten. Auf der Homepage seht ihr immer, was ausgeschrieben ist, welche Module wir ausschreiben und möchten einfach ermuntern, das zu prüfen, und Einstieg eben ist immer möglich.